Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ahoi, liebe Hafenschnack-Freunde. Eine neue Folge von Hubis Hafenschnack steht an. Und mir gegenüber ist heute Michael Batz. Moin, Herr Batz.
Moin.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich fange mal so an, wenn man recherchiert Michael Batz, dann kommt ganz schnell Autor, Dramaturg, Regisseur und vor allem Lichtkünstler. Das Letztere kenne ich auch von Ihnen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit hier im Hamburger Hafen aus verschiedenen Bereichen. Darf ich fragen, wie würden Sie sich selber bezeichnen? Stimmt das alles?
Fangen wir mal so an. Ich mache es mir einfacher. Ich bin Geschichtenerzähler.
Ja.
Und habe verschiedene Bühnen und habe verschiedene Medien.
Okay, super.
Manchmal ist es das Licht, manchmal ist es das Schreiben, sind die Bücher. Manchmal ist es das Theater. Mhm. Und eigentlich läuft alles auf denselben Punkt hinaus, Geschichten.
Finde ich wunderbar. Fasst das auch schön zusammen, muss ich sagen. So. Trotzdem ein bisschen ins Detail möchte ich schon gehen in die einzelnen Bereiche. Und es ist ja Hafenschnack. Die Verbindung ist der Hamburger Hafen, den Sie auch sehr verinnerlicht haben und auch historisch sehr häufig beleuchten. Ist doch so in Ihren Büchern und was Sie so machen dürfen, oder?
Ja, allein schon lebensgeschichtlich. Hm. Also ich kann mich sehr gut erinnern, als ich nach dem Studium in Marburg den Entschluss gefasst hatte, ich will in die Wirklichkeit zurückkehren, also nach Hamburg, dass wir dann im VW Käfer auf der Autobahn diese ganz, ganz lange Kurve gefahren sind nach Hamburg rein. Und das Erste, was man sieht, ist der Hafen. Ja. Und dann weiß man, man ist da. Man ist nicht irgendwo, sondern man ist genau am richtigen Ort. Und dann fährt man diese ganz, ganz weite Strecke, so bis zum Elbtunnel und so weiter. Und dann ist man sozusagen angekommen. Ja. Und das war mein erstes Erlebnis und das hat sich immer wieder bestätigt in vielerlei Weise.
Das heißt, die Leidenschaft ist so verinnerlicht, dass Sie auch immer wieder bei Ihren Projekten und alles, was Sie machen, den Hafen weiter im Fokus haben und die Geschichte.
Ja, die Wahrheit wohnt am Wasser. Ne? Mhm. Und das ist einfach so. Und so sind wir Menschen gebaut, nicht nur ganz biologisch, sondern tatsächlich auch, was unsere emotionale Ausstattung angeht und das, was uns als Menschen eigentlich auch ausmacht und wo wir immer wieder auch hin zurück wollen. So. Es ist viel mehr als ein Verkehrsweg oder ein Erlebnisraum, sondern das ist etwas ganz Elementares.
Mhm. Naja, und bei uns in der Stadt, das habe ich in diversen Folgen auch schon erwähnt, ist ja der Hamburger Hafen ja sogar auch eine Sehenswürdigkeit. Das hören die Urhafenleute nicht so gerne, aber aus meinem Metier heraus ist es natürlich, weil der Hafen wird bespielt im touristischen Sinne, ob die Queen Mary zum 20. Jahr ankommt oder eben auch, daran tragen sie mit Schuld, will ich mal sagen, im positiven Sinne, so der Blueport.
Ja, natürlich. Und das blaue Licht, genauso wie Sie es sagen, so verbindet ja die Welten, und zwar die Arbeitswelt auf der Südseite der Elbe und die, sage ich mal, die Spaßwelt oder Erlebniswelt, ja, auf der Nordseite, also touristisch und gastronomisch geprägt und so. Und das sind ja beide Welten, die andere Sprachen sprechen teilweise und die so aufeinander gucken mit unterschiedlichen Gefühlen. Aber unter dem blauen Licht können sie sich wieder vereinigen. Und so. Ja. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis und das kann eben das Licht auch. Und da weiß man, Hafen ist eine Gesamterzählung. Da können sich alle wieder treffen, egal ob sie das aus der einen oder anderen Perspektive im Alltag so sehen.
Hm. Blueport, der Anfang war ja nicht Blueport, sondern die Blue Goals 2006. Ich weiß es selber noch ganz genau, weil eines der großen Tore stand auf dem Kaispeicher A, wo heute die Elbphilharmonie draufsteht.
Genau.
Ganz prägnant mit Blick in den Hafen hinein und von den Landsbrücken aus natürlich sehr gut zu sehen. Das war schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, die größten Tore hatte der Hafen, also ja, mit der Airbus und mit Blohmont Force. Also das waren die größten. Allerdings, ein Traum ist nicht in Erfüllung gegangen damals und leider. Ich wollte noch ein Tor stellen in den Hafen, und zwar über die Elbe.
Einmal groß rüber?
Ja, 80 Meter hoch, 300 Meter breit.
Okay.
Und das wäre wirklich das Tor zur Welt gewesen, wenn dann die Queen oder andere Kreuzfahrtschiffe da durchgefahren wären. Das Bild hatte ich immer vor Augen.
Das glaube ich, ja. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt im Vorgespräch, es gab die ja auch dann in ganz klein limitiert. Also ich habe noch zwei Stück davon.
Kultobjekte.
Genau. Kultobjekte. Und die auch immer noch funktionieren. Ich freue mich. Die leuchten teilweise Jahre durch.
Absolute Hingucker.
Ja. Also das muss ich auch zusagen, das hat auch die Hafengemeinschaft, die es ja tatsächlich gibt, ob Süd- oder Nordseite und so weiter, das erlebe ich auch durch den Podcast. Das ist schon eine Familie im übertragenen Sinne, die Menschen, die im Hafen sind. Und Sie haben es vorhin auch schon gesagt, die Wahrheit liegt am Wasser. Das ist, glaube ich, auch etwas, was Ihnen am Herzen liegt. Die Ehrlichkeit der Menschen am Hafen oder dass man hier so klar miteinander umgeht.
Ja klar, also der Hafen wird ja natürlich als Projektionsort auch zugeschüttet mit Sentiments. Also mit ehrlichen und mit weniger ehrlichen Gefühlen und so. Und also ich denke, es reicht nicht, sich eine Schiffermütze aufzusetzen und Lieder abzusingen, für die sich Hans Albers geschämt hätte. Also der Hafen ist da schon noch ein bisschen was anderes. Und dieser Lackguss, dieser Zuckerguss, der da teilweise drüber gelegt wird, der erzählt nicht die Realitäten bis heute nicht. So, der Hafen hat sich natürlich sehr stark geändert, muss es auch, muss immer wieder sich verändern. Aber er bleibt für mich ein ehrlicher Ort. Und solange er das ist, fühle ich mich da auch wohl.
Geht mir genauso. Ich erlebe es bei meinem Team und mit den Mitbewerbern und so. Das ist ein klares Wort manchmal auch.
Genau.
Da weißt du aber, woran du bist und das ist gut so. Das finde ich auch. Da wird nicht so drumherum geredet, auch manche Sachen.
Ja, das kenne ich auch aus der Speicherstadt. Wir haben ja dort lange Theater gemacht und da hieß es immer, Hafenmenschen sind ganz eigene Menschen und auf die kann man sich verlassen. So, die sind besonders, das ist nicht unbedingt, dass sie jetzt besondere Fähigkeiten hätten oder so, aber man kann sich auf sie verlassen. Und das ist eine ganz hervorragende Eigenschaft.
Ja, kann ich nur zustimmen. Speicherstadt, sehr gutes Stichwort, hat ja auch eine große Rolle gespielt über all die Jahre in Ihrem Leben. Also sowohl, Sie haben Bücher darüber geschrieben und eine Überschneidung, die es auch immer mal mit den Barkassen gab, im Guten wie auch vielleicht mal im Kritischen, war ja der Hamburger Jedermann. Ich kann mich erinnern, da kannten wir uns noch nicht. Dass durchaus auch mal ein Anruf kam, wenn gespielt wurde. Man muss erzählen, der Hamburger Jedermann, können Sie ja gleich mal erwähnen, was es genau war, wenn da mal eine Barkasse durchfuhr.
Ja, durchfuhr ist natürlich sehr höflich ausgedrückt, sondern also rücksichtslos durchgebrettert.
Nein, das.
Das ist aber vorgekommen. Ja. Wir wollen ja ehrlich sein. Und so hat das manchmal also dazu geführt, dass sogar damals war Andreas Brummermann ja noch stellvertretender Hafenkapitän, der mal so einen Vorschlag gemacht hat, dann legen wir mal eine Kette über den Brooksfleet und so weiter. Weil es natürlich mitten durch unsere Vorstellung fuhr und sehr laut war teilweise. So, wir haben das hingekriegt. Wir haben das gut geregelt insgesamt und haben also dann 25 Jahre dort Theater spielen können. Und die Illumination der Speicherstadt ist ja aus diesem Theaterprojekt hervorgegangen.
Ja.
Und das ist ein Erlebnis, das werde ich nicht vergessen, also wie das dazu gekommen ist.
Ja. Dient ja auch uns und dient ja auch wieder dem Image der Stadt. Und gerade jetzt, wo die Speicherstadt mit dem Chile-Haus Weltkulturerbe ist seit einigen Jahren. Darum haben sie sich ja auch viel bemüht und gekümmert sogar. Also Bücher über die Speicherstadt und 100 Jahre Chile-Haus. Auch gerade frisch oder seit kurzem.
Ja, sozusagen als zweiter Teil des Weltkulturerbes. Und das Chile-Haus ist ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Und dann brauchte es eigentlich nochmal eine Story. Und mir geht's ja immer um die Stories, also um die Geschichten, wie ich gesagt habe. Also und das betrifft Menschen, das betrifft Schicksale, das betrifft Ereignisse. Die Architekturen sind spektakulär, aber die sind ja auch weitgehend beschrieben. Nur welche Menschen haben dort gewohnt und mit ihnen vergehen ja, mit ihrem Leben vergehen ja Geschichten auch. Und da muss man ein bisschen graben und suchen und dann wird man aber häufig auch wirklich beglückt durch das, was man findet. Denn das, was Menschen dort ausmachen, das ist ja der eigentliche Zweck der Architektur auch gewesen, dieser ganzen Nutzbauten. Dafür hat man großartige Architekturen wie eben das Chile-Haus gebaut. Man hat riesige Steinlandschaft wie die Speicherstadt errichtet, aber für Menschen und dafür, was sie getan haben. Und das habe ich versucht zu erzählen, das haben wir illuminiert. Bis heute ist das ja so ein Postkartenblick geworden.
Definitiv,
so. Ja.
Ja, genau. Nee, und auch, dass wir so mit unseren Barkassen da wirklich ganz durchfahren können.
Ja, das verdankt sich einem Theaterprojekt.
Ja.
Das hieß damals Mozart. Amerika. Und war eine kleine Erzählung über den Librettisten Mozarts, Lorenzo da Ponte, der mal in Hamburg gewesen war. Vor langer Zeit, 1801. Das beschreibt er in seinen Memoiren. Und er sagt aber nicht, was er gemacht hat. Und die Erzählung, die ich geschrieben habe, die führt aus, was er gemacht hat. Und dazu brauchten wir eine Barkassenfahrt.
Ja.
Und zwar durch den Zollkanal wollte ich damals direkt unter der Poggenmühlenbrücke durch, wie man heute eben fahren kann, auch so beim Wasserschlösschen entlang. Ging ja nicht. Damals lag da ein Zollbalken seit 111 Jahren. Und ein Zollbalken in Hamburg ist eine heilige Sache gewesen. Und gehörte ja nicht nur Hamburg, sondern dem Bundesfinanzminister, war ja eine Zollgrenze, eine deutsche Zollgrenze zum Freihafen. So, und ich ganz naiv bin dann also da zur Finanzbehörde, habe gesagt, ich möchte den gerne entfernen lassen. Geht denn das? Haben die mich nur mitleidig angeguckt. Geht natürlich nicht. Aber dann kam der politische Wechsel im Bereich der Europäischen Union und die Zollgrenzen wanderten aus dem Binnenland an die Außengrenzen Europas. Und plötzlich brauchte man diesen Balken nicht mehr.
Ja.
Ja, aber es hieß es dann, das nützt ihnen nichts, weil die ganze Gegend, die ganze Stelle ist verschlickt und verschlammt.
Ja.
Seit über 100 Jahren, da ist nichts passiert. Dann bin ich also zu Strom- und Hafenbau, hieß das damals,
genau.
Nach heute HPA, und habe gesagt, könnt ihr das nicht ausbaggern? Und sagten, ja, das können wir machen. Kostet 80.000 Mark.
Ich kann sagen, kostet Geld, ne?
Ja. Hatte ich natürlich überhaupt nicht. Dann kam wieder so ein Hamburger Zufall zur Hilfe, weil sie hatten schon lange vor, diese Strecke mal auszubaggern, um die Sedimente, den Sand in der Speicherstadt herauszuholen wegen der Strömungsverhältnisse. Und plötzlich war die Stelle frei. Und
super.
Dann bin ich zu einem Barkassenunternehmen.
Waren nicht wir, ne?
Leider nicht damals, zu einem Barkassenunternehmen.
Naja, gut.
Und habe gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal durch den Zollkanal. Ja, okay, fahren dann Poggenmühlenbrücke und jetzt hart Steuerbord. Nee, geht nicht. Du spinnst. Ja, fahr da durch.
Geht doch nicht.
Doch, fahr doch mal durch. So, ne? Und dann im Zentimeter-Tempo da durch. Und der hatte wirklich so eine Gänsehaut. Also 10 Zentimeter hohe Gänsehaut.
Ja.
Und dann konnten wir da durch. Und das war das erste Mal nach 111 Jahren, dass wir da diese Strecke fahren konnten. Heute fährt sie jeder.
Ja.
So, heute gehört sie zur Stadt und das ist eine normale Sehenswürdigkeit. Und das ist eine ganz tolle Hamburg-Geschichte.
Ja, finde ich auch. Und kann man nur Dankeschön sagen. Wäre ja ohne die Idee nie geboren. So, vielleicht wäre es gekommen, das weiß man nicht.
Weiß man nicht.
Aber natürlich, als der Freihafen aufgehoben wurde, überhaupt in Hamburg und so. Und wir sind ja hier auch in einem ehemaligen Zollponton hier in Entenwerder,
ja, genau,
jetzt bei
genau.
mir. Das ist ja auch ein Teil davon.
Dass aber daran kann man auch mal wieder sehen, Kultur öffnet Türen.
Definitiv.
Auch auf dem Wasser. Also man sollte die Kultur immer sehr, sehr hochschätzen. In Paris haben wir das bei der Olympiade gerade gesehen,
stimmt,
was Kultur auch kann.
Ja.
Es ist häufig unterschätzt worden im Bereich des Hafens auch, dass man zu sehr nur auf Marketingaspekte geachtet hat oder auf andere. Aber der Hafen ist auch Kulturort, auch ein Ort für Kunst, eine Kunsthafen und so weiter. Und da fühle ich mich ja gerade auch bei Barkassenmeier und bei Ihnen ganz besonders gut aufgehoben, weil Sie auch dieses Sensorium, dieses Gespür dafür haben, so, und das auch vertreten.
Vielen Dank. Ja, im Grunde mache ich auch nur das, worauf ich Lust habe, ja, weil das Gefühl
natürlich
da ist, weil man es gerne möchte.
Man kann Barkasse fahren, das ist okay. Man kann es aber auch irgendwo ein bisschen kultureller anreichern,
genau,
und sagen, dass das, wir erzählen ja eine Geschichte vom Hafen. Und,
ja,
und das ist was anderes als nur einmal so ein Turn abzuckern. Mhm.
Kann ich tatsächlich auch einsteigen, weil ich merke natürlich auch über die letzten Jahre mit den Kunstbarkassen oder mit der Kunstaffinität, die ich selber mitbringe oder dass wir uns auch kennen, in welche Bereiche das Einfluss nimmt. In
genau,
den Mitarbeiterbereiche. Genau. Du erreichst mit Menschen, die mit Kultur vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, aber gewisse Emotionen kriegen die doch mit oder dann merkst du doch, es hat eine Auswirkung. Und jeder Mensch hat ja so eine Emotion und da spielt die Kunst und die Kultur, finde ich auch
Mozart
eine große
Amerika
Rolle.
Mozart Amerika war übrigens ein Barkassenprojekt damals. Wir haben das auf 5 Barkassen erzählt. Jeweils ein Schauspieler auf einer Barkasse, also als Lorenzo da Ponte.
Mhm.
Und insofern, liebe Leute, gehen Sie auf die Barkassen, fahren Sie Barkassen. Es ist wirklich ein Kulturgut Hamburgs und man kann es nicht hoch genug schätzen. Und sogar mit Mozart-Musik eignet es sich hervorragend.
Ja, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Vielen Dank, Herr Franzfreund.
Nein, das alles, was sich gehört, gehört sich.
Nein,
das
aber
muss auch so sein.
Sehe ich genauso, ja.
In die Boote, sagt ja schon Nietzsche, ihr Philosophen. Geht in die Boote.
Ja, ja. Ganz toll. Herr Batz, was steht denn jetzt als nächstes so an? Also wir sind jetzt Ende August. Welche Projekte haben Sie gerade in der Pipeline?
Also zunächst einmal einige Präsentationen zum Chilehaus, die Chilehaus Story. Das Buch ist ja gerade erschienen und wie ich so höre, kommt es auch sehr, 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 sehr gut an. ist es überall auch zu erhalten in den Buchhandlungen. Also die Geschichte des Stielehauses ist wirklich sehr interessant. Und zwar nicht die Architektur allein, sondern die Menschen, die Schicksale und Ereignisse. Und das andere ist der alte Wall, dass wir wieder Intervall machen können. Also dieses Kulturfest zwischen altem Wall und neuem Wall. Und das nennen wir halt Intervall.
Ah, okay.
So, und das ist also ein Lichtfest, ein Musikfest. Und es hat wirklich wunderbare Momente wieder anzubieten, nämlich Schleusenmusik.
Unten
auf der Rathausschleuse haben wir eine Brassband, die also bei offener Schleuse, wenn die Wasser, wir sind wieder am Wasser, wenn die Wasser rauschen und die Barkassen auf der anderen Fahrt wieder einschleusen und so weiter, Brass spielen. Und das ist, sind wunderbare Hamburger Momente. Also Hamburg ist schon eine großartige Bühne.
Mhm. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Jetzt ist, also das ist am Alsterfleet, also sprich von der Alster in die Elbe fließend so. Wer initiiert das dann? Also wie kriegt man das hin? Weil da sind ja ganz viele Bereiche, Anwohner oder Büros. Sind die alle einverstanden? Gibt es die Vermieter, die das dann machen, die ihnen die Freigabe geben, den Auftrag?
Ja, wir haben einen großen Eigentümer, das ist Art Invest,
ja,
also am Alten Wall,
ja,
die auch gerade den weiteren Bereich entwickeln. Und da werden wir auch eine Premiere nochmal zeigen können, weil wir im Alten Wall 40, das ist jetzt gerade so ein ehemaliges Hotel gewesen,
ja,
und der Bereich,
steht gerade als Gerüst.
Das wird zu einer großen Lichtskulptur.
Okay.
Und da werden wir auch Blitzleuchten einsetzen, die wir alle kennen vom Pariser Eiffelturm. Dieser Champagner-Effekt,
ja, genau.
Das sind genau dieselben Blitzleuchten, die wir da auch einsetzen.
Das ist wann?
Das ist jetzt kommende Woche ab Donnerstag.
22. August.
22. August und bis geht zum 1. September.
Genau. Also jetzt darf ich sagen, dass
das
ich vorher aufzeichne. Genau. Ja, das ist schon toll. Also ich finde, das sollten sich alle, die jetzt zuhören, tatsächlich mal angucken und vielleicht auch mit dieser Intention, die dahinter steckt, wie sie das an den Tag legen. Wir haben ja einen gemeinsamen bekannten Freund für mich, für sie ist es wahrscheinlich noch viel enger, Sascha Hamann, der ist ja ein großer Unterstützer, der die Lichttechnik installiert und so weiter. Dankenswerterweise durften wir unser 100-jähriges von Barkassenmeier auch mit ihrer Lichtkunst hier auf Entenwerder feiern. Das war auch initiiert von Ihnen und mit Sascha umgesetzt sozusagen. Also da muss man auch nochmal Danke sagen auf dem Weg, weil er weiß, dass wir uns weiter hier unterhalten.
Wir wissen doch, Hafen hilft sich.
So muss es sein, genau. Ne? Wie geht's denn dann weiter? Blueport das nächste Mal?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr?
Ja, nächstes Jahr. Ich denke wieder im September. Das wäre dann das 10. Mal. Also auch ein Jubiläum. Und mittlerweile, ja, sagt man ja, dass es eine Institution geworden ist. Für uns stellt sich das immer noch ein bisschen anders dar. Wir müssen von Mal zu Mal sehen, wie wir es realisiert bekommen. Aber wir würden es natürlich gerne wieder machen, weil ich werde sehr oft darauf angesprochen. Das gehört zum Hafen mittlerweile, das Blaulicht.
Naja, das sind Bilder, die in die Welt hinausgegangen sind und hinausgehen.
Genau.
Also dadurch wird dieser Hafen ja so anders gesehen, nicht nur von uns hier in Hamburg, sondern auch in der Welt durch diese Geschichten. Gibt es da irgendwas an Unterstützung? Was muss man tun? Was fehlt noch? Geld?
Ja, natürlich, das immer auch, aber da bin ich auch noch im Gespräch. Ansonsten sich gerne melden und zu sagen, wir wären gerne dabei mit einer Immobilie, mit einem Kran, mit einer Situation, wie auch immer. Also gerne erstmal Kontakt aufnehmen.
Okay, wunderbar. Das können wir ja gerne weiterleiten, oder? Man findet Michael Watz online irgendwo,
Homepage
und so, ne? Ja, ganz wunderbar. Also mich inspiriert das sehr. Es bestätigt mich auch ein bisschen, dass ich tatsächlich auf einem künstlerischen Weg bin und auch Menschen unterstütze, die meine Schiffe bunt machen und Sonstiges.
Mhm.
Und man sieht ja an dem Erfolg ihrer Sachen, in der Wirkung ihrer Sachen, die sie machen, dass die Menschen sowas auch brauchen. Vielleicht auch in der heutigen Zeit.
Ja, es gibt ein Bedürfnis und es ist einfach an der Zeit. Wir haben das ja auch gesehen. Wie gesagt, ich kann nur noch mal auf Paris verweisen. Und Hamburg nimmt ja für sich auch immer in Anspruch, also mitzuspielen in der ganz großen Liga. Wir schauen mal.
Ja.
Aber so ein bisschen mehr Mut und auch Initiative kann man dieser Stadt und ihren Vertretern, Vertreterinnen nur wünschen.
Ja. Herr Batz, ganz vielen Dank. Bleiben Sie so aktiv. Ich glaube, es tut uns allen gut und von dem her vielen Dank für die Zeit und dass Sie heute hier waren.
Herzlichen Dank.
Ahoi.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg-Guide.